Die Tatsachen unserer Erlösung ist ein Thema. Da muss man zuerst die Frage stellen, was bedeutet das Wort Tatsache? Und ich habe mir gedacht, eine Sache, die getan wurde, die geschehen ist und auch belegbar ist. Das ist für mich Tatsache. Im Internet habe ich auch noch recherchiert, da heißt es, etwas, was geschehen oder vorhanden ist, ein gegebener Umstand, eine historische, unleugbare, unabänderliche Tatsache, etwas wirklich Vorhandenes, Existierendes, Wahres, ein unbezweifelbarer Sachverhalt und keine Vermutung. Also so, man hat jetzt aus verschiedenen Quellen zusammengesucht, was die Bedeutung des Wortes Tatsache ist. Also es ist nicht nur eine Meinung oder eine persönliche Ansicht oder irgendeine Möglichkeit, wie ein Mensch meint. Was will ich jetzt damit sagen? Das Wort vom Kreuz, das Evangelium Jesu, ist es für dich auch eine Tatsache oder ist es nur eine Ansicht oder die Ansicht überhaupt der Gläubigen oder der religiösen Leute oder die Ansicht von ein paar Spinnern? Oder ist es eine Tatsache, von der du total überzeugt bist? Da muss ein Christ immer wieder seine persönliche Einstellung zum Evangelium prüfen und gegebenenfalls auch korrigieren, wenn es nötig ist. Weil wir als gläubige Christen, wir wollen auf dem Boden der Tatsachen stehen bleiben. Das sagen zwar die Ungläubigen auch, aber die stehen auf anderen Tatsachen. Die stehen vielleicht auf den Tatsachen des Zweifelns oder des Unglaubens. Aber wir wollen auf den Tatsachen der Bibel stehen, nicht auf irgendwelchen Meinungen und Ansichten. Der Boden der Tatsachen, die uns die Bibel mitteilt, das ist für uns der Fels, auf dem wir stehen. Welche Tatsache hat in deinem Glauben die Oberhand? Die Frage muss sich immer jeder selber stellen. Ich mir genauso immer wieder, weil es geht ganz schnell, dass man mehr den Dingen Glauben schenkt, die vor Augen sind, den Sinnen vertraut, dem Gelernten vertraut, schlauen Leuten vertraut, und weniger dem, was in der Bibel geschrieben steht. Und das ist der gute Kampf des Glaubens, in dem wir stecken. Glaubst du dem Wort Gottes oder den Informationen aus der natürlichen Welt? So können wir das einmal so zusammenfassen. Aber für uns als Glaubende, als Christen, ist diese Glaubenseinstellung zum Wort Gottes ausschlaggebend, ob das Wort für uns wirkt oder nicht. Und wenn das Wort für dich nicht wirksam wurde oder wirksam ist oder nur ganz selten, musst du natürlich ganz klar deine Einstellung zur Bibel, zum Wort Gottes prüfen, weil sonst funktioniert das nicht mit diesem Wort Gottes. Dann sind es bloß Buchstaben in einem Buch. Und ich stelle halt einfach fest, dass sogar viele Christen an der Bibel gar nicht einmal so viel Interesse haben. Ja, sie haben es einmal gelesen so, aber sie studieren sie nicht. Sie betrachten die Bibel vielleicht mehr als eine Information, aber das reicht nicht aus, die Information, weil in der Bibel, in dem Wort Gottes, steckt Kraft drin. In der Bibel, in diesem Wort, steckt Geist drin, weil Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und wenn du da hineinbohrst, jetzt mal bildlich gesprochen, in dieses Wort Gottes, dann wird diese Kraft plötzlich anfangen zu sprudeln. Also mir fällt gerade eine Begebenheit ein, war ich relativ jung im Glauben und dann hatte ich Urlaub und dann habe ich mich schön gemütlich hingesetzt und habe den Römerbrief gelesen. Und ich habe gemerkt, da setzt sich Salbung frei und es hat mich von einigen bösen Geistern, der Belastungen, freigemacht. Ich habe das einfach gemerkt, das ging weg. Und ja, da war das ein Aha-Erlebnis, die Bibel zu studieren, setzt diese Kraft frei. Und genau so sollen wir das wieder angreifen, die Bibel so studieren, so lesen und nicht sagen, ja, ich weiß eh, was drinsteht, hab's ja schon gelesen, im Hauskreis höre ich dann eh was, ist alles gut. Aber im Hauskreis oder in einer Gemeinde, im Gottesdienst, wirst du nie alles gelehrt bekommen, was die Bibel dir zu sagen hat. Vor allem, was die Bibel dir persönlich zu sagen hat. Und wenn ich sage, die Bibel hat dir was zu sagen, dann ist es Gott, der was zu sagen hat zu dir. Da geht es noch mehr persönlich zwischen dir und deinem himmlischen Papa, zwischen dir und Jesus. Ja, dieses Persönliche, diese Beziehung, das ist eigentlich ja, genau das, um das es geht. Aber wenn du die Bibel wirklich studierst, mit Interesse, mit der Gewissheit zu wissen, das ist die Wahrheit und da kann ich was draus lernen und kann ich in meinem Leben umsetzen, da steht auch was drin, was ich tun oder was ich lassen soll, dann wird diese Kraft des Geistes die Offenbarung darüber geben, die Kraft zur Freisetzung wird dich erreichen und es werden sogar durch das Bibelstudium Heilungen geschehen, weil Gott selbst durch die Bibel zu dir spricht. Okay, Gott kann auch so durch den Geist zu dir sprechen, er kann auch durch andere Menschen zu dir sprechen oder durch ein anderes gutes Buch zu dir sprechen, das ist alles möglich. Aber in erster Linie spricht Gott durch die Bibel, weil da sind da die Worte schon drin, die er den Menschen damals offenbart hat. Ja, dann können wir das wieder aufgreifen und an diese Salbung, an diese Kraft von damals wieder andocken, uns einklinken. Und diese Power der Bibel, diese Power des Wortes, setzt sich erst frei, wenn diese Worte dein Herz erreichen, wenn diese Worte in dein Herz eindringen. Wenn du darüber nachdenkst, meditierst, es aufnimmst, wird dieses Leben, das drinsteckt, freigesetzt. Wenn du es nur als Information hast, wird sich nicht recht viel freisetzen. Es ist ja schon toll und gut, die Information zu haben, ja. Aber da darfst du nicht hängen bleiben, sonst bleibst du dein Leben lang ein religiöser Schnüsel. Also die laufen eh so viel umeinander. Die wissen zwar viel, aber glauben tun sie eigentlich nichts. Und dann setzt sich natürlich auch die Kraft, die im Wort drin ist, nicht frei. Aber wenn du Zeit damit verbringst, wenn du darüber nachdenkst, ich meine nicht Zeit verbringen, Hauptsache ich habe jetzt viel gelesen, sondern lieber wenig etwas, das dich anspricht und darüber nachdenkst und betest und aufnimmst und sagst, Herr, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen, wie kann ich das für mich einsetzen und so weiter. Oder du bist suchend und du betest und du blätterst und der Herr gibt dir das passende Rhema-Wort aus der Schrift für deine Situation. Ja, dann wird es lebendig, dann kommt der Fluss des Geistes hervor und dann wirst du dich auch daran freuen. Wie hat der Psalmist einmal geschrieben, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute gemacht hat. Könnt ihr euch erinnern, haben wir mal auch schon in einer Predigt drin gehabt, diesen Vers. Freust du dich über die Bibel, über das Wort Gottes, wie einer, der große Beute gemacht hat. Wenn sie für dich lebendig wird, wenn sie dich anspricht, wenn sich die Salbung daraus freisetzt, wirst du dich so freuen. Weil dann kommt die Verheißung und das Wort dann in deinem Leben auch zustande. Auf jeden Fall, das Wort Gottes ist nicht ein Instant-Wort. Ja, wie heute muss alles immer just in time, I like sofort, alles zack, zack gehen. Und so ist es nicht. Also die Bibel ist dann vielleicht eher ein Kochbuch, ja, wo du das zusammensuchst, was du für dein Menü brauchst und wo dann ein gutes Menü auch zustande kommt. Und nicht ja, ein Schnellkaffee. Es gibt Christen, die verlassen sich einfach bloß auf ihren Pastor, dass der dann betet, wenn sie ein Problem haben und ansonsten leben sie ihr Leben einfach wieder so weiter wie immer schon. Aber dieses Spielchen spielt der Herr nicht lang mit. Wenn jemand neugläubig ist, ja. Da setzt sich auch die Salbung des Pastors oder sonstigen Dienstgabe frei, weil ein Babychrist braucht einfach das und der muss frei werden und muss heranreifen und erwachsen werden. Ist ja okay. Aber wie heißt es einmal, wirft den Lackl aus dem Nest, gibt es so den Spruch, dass er fliegen lernt. Der Herr lässt es nicht auf Dauer zu. Dann will er, dass die Gläubigen dann schon langsam auch selber ihren Glauben praktizieren, einsetzen, aufbauen, das Wort Gottes kennenlernen, die Verheißungen und Glauben darauf setzen. Da ist der Pastor vielleicht noch ab und zu zur Unterstützung da oder wenn ein Gläubiger mal im Loch sitzt oder vom Feind stark attackiert wurde, um dann wieder ja, einen Schwung zu geben, sozusagen wie ich immer erlebe mit meinen Autokunden, die brauchen manchmal Starthilfe. Ja, entweder Benzin nachfüllen oder Batterie, Strom überbrücken. Aber dann muss der Mann wieder selber weiterfahren oder selber zur Tanke fahren und wieder füllen, dass das Auto wieder weiterfährt. Sonst geht nach 5 Kilometern der Sprit wieder aus. Und diesen Fehler machen eben viele Christen und denken, naja, dann lasse ich einfach mal wieder beten und dann passt wieder alles. Aber auf Dauer gibt es nicht in der Gemeinde eine so 7-24 Allround-Versorgung. Das muss jedem klar werden, als wenn er Christ geworden ist oder schon eine Zeit lang Christ ist, dann muss er sich dann auch selber auf seine Beine stellen, weil auch im Natürlichen ist es so, wenn dein Kind 15 Jahre alt ist und hat noch nicht gelernt zu laufen, ja, dann weißt du, dass es behindert ist oder so. Ne? Das ist klar, das funktioniert so nicht. Aber es steckt in ein Kind drin, dass es laufen lernen will und reden und Dinge tun will und Kinder fragen und sind wissbegierig. Und genauso sollten die Christen sein, wissbegierig. Wie sagt der Paulus, so nach der unverfälschten Milch, ja, das den grundlegenden Dingen des Evangeliums. Es ist unsere unverfälschte Milch, etwas, was Nahrung gibt und was nicht ja, mit Lügen und Dingen durchzogen ist, das uns schadet. Unverfälscht. Aber es gibt Leute, die denken über Gottes Wort, ja, das könnte so sein, könnte so gewesen sein, genau weiß man es nicht. Und dann ist Auslegungssache und Ansichtssache und die in der Kirche sagen so und die in der Gemeinde sagen so. Und sehen Sie, die sind sich alle nicht einig und so wird das Wort Gottes angezweifelt. Und die Letzten sagen, ja, das Buch ist ja schon so alt, ein paar tausend Jahre alt. Oh mei, was willst du denn damit sozusagen? Aber diese Haltung ist Gift für deinen Glauben. Meine, diese Haltung kann man haben, ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber für den Glauben, der erfolgreich sein soll, der Gebetserhörungen hervorbringen soll und Segen hervorbringen soll, ist es Gift. Wir müssen glauben und wissen, das Wort Gottes ist immer aktuell. Weil er spricht doch heute zu dir, auch wenn die Buchstaben 2000 Jahre alt sind. Aber wenn du drin suchst und der Geist dir die Schrift lebendig macht, dann ist es jetzt das Wort Gottes zu dir. Aktuell. Aktueller geht es gar nicht. Und es geht aber nur durch Glauben. Weil wir können Gott nur durch Glauben gefallen. Wir gefallen Gott nicht durch Gesetzeswerke, sondern durch Glauben. Wenn du Hebräer 11, 6 mal liest, ich lese einmal vor, da sagt uns die Schrift, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich finde den Vers irgendwie toll. Aber wie gesagt, ohne Glauben geht es nicht. Du kannst du Gott nicht gefallen und ohne Glauben wirst du dich auch ihm nicht nahen können. Du musst glauben, dass er ist, dass er existiert und dass er es eins ist mit seinem Wort, weil dann suchst du ihn auch im Wort. Und dann kommt der Rest und er sagt, die den suchen, die ihn aufsuchen, die ihn finden, die ihm begegnen, denen wird er Belohner sein. Das heißt, er wird ihre Gebete erhören, er wird ihre Anliegen sich annehmen und er wird ihr Leben in der Hand halten und wird sie beschützen und von einem Segen zum anderen führen. So könnte man das jetzt mal ein bisschen auslegen, oder, diesen Vers. Nicht, dass jemand meint, Gott nahen ist gefährlich. Da könnte ich vielleicht gestraft werden, gezüchtigt werden. Mache ich lieber einen Bogen rum. So denken vielleicht religiöse, gesetzliche Leute. Ist allerdings grundfalsch, kann man nicht anders sagen, grundfalsch. So einer kennt seinen Gott nicht und kennt den neuen Bund nicht. Und kennt nicht die Liebe Gottes. Hebräer 11, 1 und 2 sagt uns, der Glaube ist eine Verwirklichung, das heißt in Existenzbringung, dessen, was man hofft. Ein Überführtsein oder Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn, durch den Glauben, haben die Alten Zeugnis erlangt, einen Beweis erlangt, dass es Gott gibt und dass es das Wort wahr ist. Ein Zeugnis. Mir hat es anfangs immer so gegangen, was wollen Sie denn jetzt mit einem Zeugnis? Weil für mich war Zeugnis das Zeugnis, was man in der Schule kriegt, mit den Noten drauf. Also, darum nenne ich es immer gerne einen Beweis. Ja, die Alten damals, die Glaubenden damals, haben durch ihren Glauben den Beweis erhalten, dass Gott wahrhaftig ist und dass er Gebet erhört. So könnte man das einmal zusammenfassen. Sie waren überzeugt, ja, von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist heute immer noch so. Oder hat jemand Gott schon mal irgendwo spazieren gehen sehen? Wahrscheinlich nicht. Dinge, die man nicht sieht und trotzdem glaubt. Das ist Glaube. Und da sagt er, der Glaube ist eine Verwirklichung. Der Glaube bringt es in Existenz, was wir glauben und was wir gebeten haben. Und so funktioniert der Glaube. Und deshalb gibt es immer wieder Bibellehre, deshalb gibt es ja, für jeden eine Bibel oder mehrere Bibeln, oder studieren kannst, gibt es Studienbibeln, gibt es Konkordanzen, gibt es Apps und Programme und so ist es möglich. Aber man muss es auch tun, das gehört dazu. Denn auch wir sollen das Zeugnis, den Beweis der Wahrheit des Evangeliums immer wieder bekommen. Ja, durch Gebetserhörungen, durch Freisetzung, durch Heilungen, vielleicht auch mal Wunder, oder? Dass sie geschehen. Aber dazu müssen wir von den Tatsachen unserer Erlösung erst einmal völlig überzeugt sein. Darum geht es heute um die Tatsachen unserer Erlösung. Und diese Tatsachen, die finden wir in der Bibel. Das sind die Tatsachen, die geschehen sind. Eine Sache, die getan wurde. Und das sind die grundlegenden Dinge des Evangeliums, was halt am Kreuz geschah. Das ist A und O der ganzen Sache. Das müssen wir unbedingt wissen und festhalten im Glauben, überzeugt sein, mit voller Gewissheit, weil dann wird es für uns wirksam. Dann setzt sich die Kraft, die in diesen Buchstaben steckt, das da dahinter steckt, frei. Also denk immer dran, wenn du in der Bibel liest, da steckt was dahinter. Das ist nicht bloß ein Buch wie ein Roman, das man liest. Da steckt mehr dahinter, da steckt Gott dahinter, da steckt der Heilige Geist dahinter und er macht dir das Wort lebendig und er fängt an, zu dir zu sprechen und fängt an, die Kraft, die dahinter ist, für dich freizusetzen. Ja, es ist ein Kampf mit der Zeit, weil wir sind heutzutage so beschäftigt und so beschlagen mit allen möglichen Dingen, was uns angeboten wird, was wir auch noch tun könnten. Und manchmal meint man so, man muss das alles tun, aber es stimmt nicht. Man muss nicht alles und man kann auch nicht alles. Aber was man muss als Christ, ist in der Bibel zu studieren, ja, den Tank aufzufüllen mit dieser Kraft, die dahinter steckt. Weil sonst brauchst du Starthilfe, weil der Tank leer ist. Das ist leider so. Also wir wollen durch Bibelstudien, Bibellehren, Glauben entwickeln. Biblischen Glauben, der wirklich auf der Grundlage des Wortes des Evangeliums steht. Weil es gibt ja viele Leute, die glauben etwas, was sie sagen, ja, das glauben wir alle, haben wir von Kind an in der Schule und überall schon gelernt und gehört und unsere Eltern haben es auch so gemacht und so weiter. Wenn es aber nicht biblisch ist, dann ist es ein falscher Glaube. Dann ist es ein, na nicht Aberglaube, aber irgendein Glaube. Ich war einmal richtig schockiert, habe einen Zettel in die Hand gekriegt von meinem Vater, der ja auch bei der Marianischen Männerkongregation dabei war, wie ja viele Leute hier in unserer Gegend. Und es war wirklich so eine Art Lebensübergabegebet an die Maria. Das war wirklich ein Schock. Wir sollen ja nicht unser Leben der Maria geben, sondern Jesus. Er ist ja der Erlöser. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Ja, das andere, du gehst ein Bündnis ein mit der Maria, aber das ist natürlich nicht die Maria, die Jesu Mutter war, sondern da hat sich ein ganz anderer Geist dahinter verschanzt und hat ihre Identität für sich angenommen, um die Leute zu verführen. Also Glaube, der Gott gefällt, muss auf der Bibel, auf der Wahrheit des Neuen Testaments, des Evangeliums unbedingt fest gegründet sein. Sonst bist du da einfach daneben und dann kann es sein, dass du irgendwann Schwierigkeiten bekommst und dein Glaubensleben nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wir wollen einen Glauben aufbauen, der die Wahrheit ist und der die Wahrheit auch ausspricht und der nach dieser Wahrheit auch handelt. Unser Leben muss sich nach dem Glauben, nach dem Evangelium, nach der Wahrheit richten. Dann bist du richtig dran und dann ist der Herr mit dir Gewehr bei Fuß. Und das sollte so ein einfacher kindlicher Glaube werden. Wir sollten glauben wie ein Kind, sagt Jesus zu mir: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Er meint jetzt hier nicht, dass du nicht dann gerettet werden kannst, sondern die Kräfte des Himmelreiches, diese übernatürlichen Dinge, dass die nicht einfach erlebbar werden, wenn wir nicht so einfach glauben wie ein Kind. Kinder, da nehme ich jetzt eher kleinere Kinder, also die Vorschulkinder sozusagen, die sind ganz einfach gestrickt. Ein Kind, wenn es nicht richtig versaut worden ist von irgendjemand, nimmt das, was sie die Eltern sagen, für bare Münze. Ein Kind hinterfragt es nicht. Ja, wenn die Mama sagt, die Jeanshose ist blau, aha, die ist blau. So hat das Kind gelernt, wie eine blaue Farbe ausschaut, oder? Oder der Himmel ist blau, der Schnee ist weiß. Ein Kind kommt nicht und sagt, ist jetzt der Schnee wirklich weiß? Ist der Himmel wirklich blau? So haben wir es gelernt und so ist es, so einfach. Ja, und wenn wir die Bibel lesen, sollen wir das auch so einfach als bare Münze nehmen, wie der Herr uns das gesagt hat. Nicht immer alles hinterfragen, überlegen, prüfen, zweifeln, ob das überhaupt so ist, ob das so sein kann und so. Dann nehmen wir das einfach als bare Münze. Unser himmlischer Papa hat es gesagt, Jesus hat es gesagt und so ist es. Sicher, man muss dann wieder die Bildersprache von Jesus verstehen, was er sagen wollte. Nicht, dass jetzt jemand sagt, aha, wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, hau sie ab. Oh, habe ich gesündigt, ich hole mir jetzt die Axt und hau meine Hand ab. Das wäre zu kindlich. Aber das macht ein Kind auch nicht. Also ein Kind macht das nicht, auch wenn man das ihm sagen würde. Dass wir die Kurve hier kriegen. Aber die Erwachsenen sind halt einfach so, dass alles mit dem Verstand gemacht wird und weniger vom Herzen. Ich sage nicht, sondern es ist einfach ein Unterschied. Manche Leute sind total kopfgesteuert und andere, die sind einfach vom Herzen her, von innen heraus geleitet. Je nachdem, wie die Lebensumstände waren, wie jemand erzogen wurde, welche Erfahrungen er gemacht hat, wie er gelehrt wurde, das spielt da alles mit hinein. Auf jeden Fall sagt er, wir sollen umkehren, umdenken und werden wie die Kinder im Glauben. Dann werden wir auch das Reich der Himmel mit seiner Herrlichkeit und Kraft mehr und mehr erleben. Also glaube das Wort, entscheide dich dazu. Glaube beginnt immer mit einer Entscheidung. Ja, du zweifelst hin und her, ob das so sein kann, ob das so passt oder auch nicht. Und da musst du aber Entscheidung treffen, okay? Jetzt glaube ich das, was die Bibel sagt, was das Wort Gottes sagt, was Jesus hier gesagt hat, und da bleibe ich dabei. Und dann kommt einmal die nächste Stufe, dass du auch dann im Glauben danach handelst. Das ist dann wieder nochmal ein weiterer Schritt. Aber für uns muss es einfach im Glauben eine vollbrachte Tatsache sein, was am Kreuz dort auf Golgatha geschah. Also triff eine Entscheidung für das Wort des Evangeliums. Gott ist mit seinem Wort eins. Gott kann nicht lügen. Und wenn du entschieden hast, das Wort zu glauben, dann fang auch an, das Wort zu sprechen, bekennen. Sprich es im Glauben aus, sprich es betend aus. Berufe dich auf das Wort, wenn du um etwas bittest. Weil sonst wird es keine Wirkung für dich zeigen, wenn du nicht da im Glauben Schritte vorwärts gehst. Das Wort hat in sich schon die Kraft, das auszuführen, was es sagt, lehrt uns die Bibel. Ja, dass du nicht dann denkst, mei, wie soll denn das geschehen? Das geht ja gar nicht. Oh mei, dein Kopf zerbricht vor lauter, ich muss aber jetzt glauben, ich kann es aber nicht glauben, ich möchte es aber glauben. Keine Ahnung, was dazugeht in deinem Kopf, dann werd wie ein Kind. Ich glaub's einfach und sprich's einfach. Da kann der Verstand nicht mehr mitgehen. Der Verstand kann das nicht erfassen. Das ist ein Unding für den Verstand. Ja, das Beispiel, das gefällt mir immer recht gut, wie Jesus den geheilt hat mit seiner verdorrten Hand. Weil der Verstand, wenn er die verdorrte Hand sieht, ich habe einmal so einen Menschen gesehen, dann ist der Verstand irgendwo blockiert. Das kann er gar nicht. Bloß weil ich sage, ja, da müssen wir den Verstand erst einmal fast vergewaltigen, dass er übergangen wird und dass wir anfangen, im Glauben an zu sprechen, wie Jesus das macht, er streckt deine Hand aus und sie wurde wiederhergestellt. Wenn wir wissen, dass in diesen Worten die Kraft für das drin ist, dass das geschieht, was wir sagen in seinem Namen, dann haben wir auf der richtigen Spur der ganzen Sache. Deshalb soll man über das Wort Gottes meditieren, darüber nachdenken, erst einmal vorstellen, wie wäre das, wenn ich das so und so auch machen würde. Dann gab es doch einmal die Bewegung, what would Jesus do? Was würde Jesus tun in dieser Situation? Sollte man daran erinnert werden. Ist nicht schlecht, das ist aber auch ein bisschen ein Risiko, dass manche dann Blödsinn machen, weil sie meinen, sie müssen das alles gleich von 0 auf 100 so machen, wie Jesus es gemacht hat. Die geistliche Reife gehört schon auch mit dazu. Das Wachstum im Glauben und so weiter. Gut, da schauen wir uns heute einige biblische Tatsachen für unsere Erlösung an, über die wir dann auch meditieren sollten. Über getane Sachen, Sachen, die am Kreuz geschehen sind, und dass wir lernen, es so zu betrachten, als ist es tatsächlich so geschehen, dass es abgeschlossene Tatsachen sind. Und wenn wir das tun, wenn wir das so annehmen können, dann wird es auch in unserem natürlichen Lebensbereich eine abgeschlossene Tatsache. Das heißt, wir werden einen Beweis kommen, das heißt, wir werden sehen, wie das Wort Gottes wirkt und wie Kraft drin ist, wie übernatürlich Dinge geschehen. Wie jemand wieder aus dem Loch herauskommt, wenn er anfängt, die Bibel zu lesen, zu studieren. Wie jemand aus dem Sorgengestrüpp frei wird, weil er gelesen hat, die Sorgen auf Jesus zu werfen, und dann handelt er danach. Und ganz kurz drauf merkt er, hey, das ganze Sorgenlast hat sich verdünnisiert oder so. Also lernen wir auf den Tatsachen der Erlösung, das durch das Blutopfer Jesu am Kreuz geschehen ist, zu stehen wie auf einem Felsen. Weil Jesus ist ja unser Felsen. Und das ist das absolut Wichtigste. Weil der Feind möchte uns immer von dieser zentralen Botschaft vom Kreuz weglocken. Auf andere Nebenschauplätze. Was ist da im Alten Testament passiert? Was haben wir da für Buchstaben? Was haben wir da für Zahlen? Was haben wir da für Symbolik? Und dem ganzen Tralala ist nicht verkehrt, aber es ist nicht die zentrale Botschaft. Das Absolute ist, was am Kreuz passiert, ist abgeschlossene Tatsache. Und jetzt fange ich da mal mit dem ersten Vers an. Ich habe jetzt bloß einige Verse, so grundlegende Dinge. Und so könnte man es aber wahrscheinlich stundenlang machen mit solchen Bibelversen. Diese Verse sind euch mit Sicherheit geläufig, aber wir sollen sie ja immer wieder hören und darüber nachdenken, dass es lebendig wird. Ich fange mal an mit 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Da steckt in diesem Vers eigentlich das ganze Erlösungswerk drin. Dieser Tausch am Kreuz. Ja, der ohne Sünde war, wurde zur Sünde, damit die Sünder durch Glauben zu Gerechten werden, zu Sündlosen werden. Ja, dieses Tauschen, Platz getauscht. Die Strafe hat den getroffen, der nichts angestellt hat. Und die anderen, die was angestellt haben, gehen frei aus. So auf gut bayerisch. Aber genau das ist am Kreuz passiert. Genau das ist eine abgeschlossene Tatsache. Diese Tatsache kannst du nicht rückgängig machen. Diese Tatsache kannst du höchstens bloß ignorieren und nicht glauben. Und dann wirkt es auch nicht. Aber wenn du dieses Wort meditierst und darüber nachdenkst, wirst du nach und nach merken, dass dein Geist aufblüht, dass diese Gerechtigkeit, die dir Jesus geschenkt hat, dich frei macht und dass eine Lebensquelle in dir ist. Das kannst du mal ausprobieren. Nehmen wir den nächsten Vers, Epheser 1, 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Was da drin steckt, in diesen paar Wörtern, haben wir. Schon mal, wenn du darüber nachdenkst, hey, ich hab's. Ich hab's ja, ich brauch's mir nicht mehr arbeiten, ich brauch's mir nicht verdienen. Ich habe die Erlösung, womit? Durch sein Blut. Er hat sein Blut geopfert für mich. Ich habe Vergebung, all meine Vergehungen, all meine Sünden, alles, was ich jemals verkehrt gemacht habe, da habe ich Vergebung. So groß ist seine Gnade. Und die Gnade hat er mir gegeben durch Jesus Christus, durch dieses Opfer am Kreuz. Abgeschlossene Tatsache. Unverrückbar. Kannst niemals rückgängig machen. Das ist geschehen, es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Und damit möchte ich fast sagen, passt da. Ne? Wir haben praktisch durch dieses Blutopfer Sündenvergebung bekommen. Versöhnung mit Gott, wie 2. Korinther 5, 18 und 19 sagt. Alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Er hat ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet und hat in uns das Wort von der Versöhnung gelegt. Das Evangelium ist das Wort der Versöhnung. Durch diese Botschaft vom Kreuz geschieht Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Er sagt hier, mit sich selbst hat er die ganze Welt versöhnt. Das ist ja brutal, oder? Auch die Welt hat es noch nicht erkannt, weil sie das Evangelium nicht gehört haben, sondern das Gesetz gepredigt bekommen haben. Wenn du dir die ganzen Religionen noch ein bisschen so anschaust, vor allem die christlichen Religionen, die großen Religionen, was die den Leuten sagen, hat mit dieser Versöhnung nichts zu tun. Die machen Gebote, stellen Forderungen und bringen ihnen eigentlich mehr Verdammnis als eine gute Nachricht. Das Evangelium oder die Diener Gottes haben den Dienst der Versöhnung von Gott bekommen. Durch das Evangelium, durch die Botschaft vom Kreuz, versöhnt Gott sich selbst mit den Menschen. Wenn sie es glauben, ja. Bei den anderen, die es nicht glauben, wäre es zwar möglich, aber wenn sie es ablehnen, wird die Versöhnung nicht stattfinden und die Sündenvergebung. Römer 3, Abvers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Eigentlich wieder dasselbe, oder anders formuliert. Wir haben Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Gültig für alle, die glauben, sagt er ganz eindeutig. Und er sagt immer, es ist kein Unterschied. Alle Menschen haben gesündigt. Und weil sie Sünder sind, erlangen sie nicht die Herrlichkeit Gottes. Haben sie keinen Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Keinen Zugang zum Segen, zur Übernatürlichkeit, zur Herrlichkeit. Aber, kommt dann, sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Das muss ich ganz deutlich sagen. Umsonst. Denk mir darüber nach. Du bist umsonst gerechtfertigt worden. Du hast nichts dazu leisten müssen. Jesus hat bezahlt. Er hat was geleistet für dich. Ja, so groß ist seine Gnade. So groß ist die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Galater 3,11. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Also durch Gesetz, durch Halten von Geboten, von dem alttestamentlichen Zeug, wird niemand vor Gott gerechtfertigt. Keine Chance. Aber gerecht wird man durch Glauben, will ich hier sagen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Einer, der glaubt, wird gerecht und lebt. Jetzt einmal richtig ausgedrückt. Gott liebt die Menschen. Das ist auch so ein Ding. Viele Menschen fühlen sich nicht geliebt von Gott. Aber es geht nicht nach Gefühl in erster Linie. Es geht nach dem, was die Bibel uns berichtet. Und wenn das im Glauben angenommen wird, dann fängt es an, lebendig zu werden. Und dann kommt das Gefühl und merkt, hey, ich bin ja tatsächlich geliebt. Ja? Wenn ich jetzt mal lese, Epheser 2, 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Das ist doch einmal eine Aussage, oder? Um seiner vielen Liebe willen, große Liebe, und der hat er uns geliebt, Johannes 3,16 sagt, so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So einfacher Vers, aber ist es wert, darüber nachzudenken, ja, hineinzubohren, um diesen Geist, der da dahinter steckt, herauszuholen, aufzunehmen, aufgebaut zu werden. Gott hat die Welt, die Menschen, dich und mich so geliebt, dass er sich entschieden hat, okay, ich gebe jetzt meinen einzigen Sohn als Opfer, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Ich gebe den Menschen eine Chance. Ich will sie nicht verloren sehen. Ich will sie nicht in der Hölle schmoren sehen. Ich will sie bei mir haben. Jetzt gebe ich ihnen die Chance. Ich biete ihnen das an. So stark ist die Liebe Gottes. Oder Jesus sagte in Johannes 16, ab Vers 26, an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Vater selbst hat uns lieb. Deutlicher kann man es eigentlich nicht ausdrücken, oder? Der Vater Gott, der allmächtige Gott, er selbst hat dich und mich lieb. Was soll man jetzt da noch sagen dazu? Und dann sagt der Paulus im Römer 8, 37, in diesem allem, wenn es Schwierigkeiten gibt, ja, er hatte Schwierigkeiten, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und wenn wir diese Liebe aufnehmen, aus dem Wort herausziehen, dann sind wir voll dieser Liebe und dann überwinden wir die schlechten Umstände. Das will er uns hier damit sagen. Mehr als Überwinder, nicht nur Überwinder, sondern sogar noch mehr als Überwinder. Was haben wir noch? Römer 6, 14 zum Beispiel. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Die Sünde beherrscht uns nicht mehr. Wir müssen nicht mehr der Sünde dienen, wir müssen nicht mehr das Böse tun. Sie beherrscht uns nicht mehr. Wir sind nämlich nicht mehr unter Gesetz. Das Gesetz gibt nämlich der Sünde Kraft. Ja, das Gesetz verleiht der Sünde, den bösen Dingen Kraft, es zu tun. Jetzt sind wir aber da raus aus dem Gesetz, sind wir unter der Gnade und jetzt herrscht die Sünde nicht mehr über uns. Ja, die versucht vielleicht, aber wir müssen ihr nicht mehr dienen. Wir können zwar, wenn wir uns verführen lassen, aber wir müssen nicht mehr. Der Sünder, der kann gar nicht anders. Der Gesetzesmensch, der wird von der Sünde geschlagen. Er muss sündigen. Irgendwo bricht es aus, weil er eben unter Gesetz ist und der Sünde damit Kraft gegeben hat. Oder eben, wenn er Ungläubiger ist, dann ist er ein Sünder. Und weil er ein Sünder ist, sündigt er halt einfach. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, sagt Römer 8, 12. Jetzt sind wir unter dem Gesetz des Geistes. Das heißt, der Geist leitet uns jetzt an, nicht der Buchstabe. Wir sind jetzt geleitet, geführt vom Geist Gottes, den er uns dafür gegeben hat. Und hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, Sünde gebührt den Tod. Und wenn man unter dem Gesetz der Sünde ist und des Todes, kommt der Tod und du hast das, nicht das ewige Leben, sondern den ewigen Tod. Halleluja! Welche Gnade hat uns dieser Jesus gebracht? Was für ein großartiges Erlösungswerk hat er für uns getan? Wir wären alle schnurstracks auf diesen breiten Weg der Verdammnis in die Hölle, in die ewige Verdammnis, ohne Herrlichkeit, ohne Chance, ohne irgendwas. Und er hat uns Gnade geschenkt und er hat uns das so einfach gemacht. Er hätte auch mit dem Gesetz weiterarbeiten können und noch 100 Listen dazufügen können, was wir alles tun müssten, um vielleicht glücklicherweise doch noch die Kurve zu kriegen. Hat er aber nicht. Er hat das ganze Gesetz beseitigt und hat gesagt, wenn ihr glaubt, reicht es. Wenn ihr an das glaubt, was Jesus am Kreuz getan hat, weil da hat er das Gesetz erfüllt. Da hat er das alles erfüllt, was gefordert wurde. Und er hat es nicht für sich getan, weil er hat es ja nicht gebraucht, aber für uns. Welche Gnade! Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Haben wir vorher schon mal gelesen, Römer 3, 24. Und deshalb sagt der Paulus weiter in Römer 8, 1, deshalb gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Für die, die im Glauben an Christus Jesus sind, die der Tatsache glauben, dass er uns am Kreuz erlöst hat, mit uns getauscht hat, uns herausgekauft hat aus dem Sünderdasein, für die gibt es keine Verdammnis mehr. Ja, die bloß am Papier Christen sind, weil es in einer religiösen christlichen Kirche irgendwo mit auf dem Mitgliedszettel stehen, und da schaut es anders aus. Aber für die, die wirklich das glauben, die das als Tatsache angenommen haben, für die gibt es keine Verdammnis mehr. Für die gibt es keinen Platz mehr in der Hölle. Ja, das Zimmerchen, das da für uns vorbereitet war, das haben wir an einen anderen weitergegeben. Da ziehen wir nicht mehr ein. Für uns sind jetzt im Himmel Wohnungen bereitgestellt, wo wir einziehen, wenn wir mal abtreten von dieser Erde. Das ist schon alles vorbereitet, sagt uns die Bibel. Auch eine Tatsache, wenn wir in seine Herrlichkeit eingehen. Also keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und auch nicht, wenn du mal was falsch gemacht hast, wenn du mal tatsächlich gesündigt hast, weil du verführt worden bist von irgendeiner Sache oder von irgendeinem Menschen oder sonst was. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit zum Umkehren, zur Vergebung, zur Buße, und dann gibt es wieder keine Verdammnis. Nicht, dass jemand meint, ach, jetzt habe ich gesündigt, oh, die Sünde wieder dem Heiligen Geist, jetzt habe ich keine Chance mehr, jetzt komme ich in die Hölle, ich kann nicht mehr Buße tun und sonst was. Solche Leute gab es. Das ist unglaublich. Wenn man die Bibel nicht kennt, passiert sowas. Wenn man aber die Bibel kennt, darüber nachdenkt, es nicht heute liest und morgen vergisst, dann passiert das nicht so leicht mit dieser ewigen Verdammnistuerei. Daher, sagt der Paulus, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ein wunderbarer Vers. In Christus eine neue Schöpfung, ein wieder lebendig gemachter, wiedergeborener Mensch in Christus. Das Alte, das Sündige, das Tote, das Gesetzliche, das Religiöse, das ist vorbei. Dieses Zeitalter des Alten Testaments ist vorbei. Jetzt ist was Neues geworden. Ein neuer Bund, ein viel besserer Bund, ja, ein perfekter Bund. Weil den Bund hat Jesus mit seinem himmlischen Papa für uns geschlossen. Und wir durften in diesen Bund mit hineintreten im Glauben. Aber Jesus und der Papa, Jesus, der Mensch und unser himmlischer Papa als Gott haben einen Bund geschlossen. Gott mit dem Menschen. Und wir, die wir an Jesus glauben, sind wir mit Christus in diesen neuen Bund mit hineingenommen, ist für uns gültig. Aber wir hätten wahrscheinlich das nicht tun können, einen neuen Bund zu schließen. Aber wir können mit hineinsteigen in diesen Bund. Der ist für alle Menschen, die glauben, geschlossen worden. Sagt der Paulus in Epheser 2,13, jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Auch so ein wunderbarer Vers. Jetzt aber, ja, nicht irgendwann, sondern jetzt. In Christus Jesus sind wir, die wir einst fern waren, weil wir Sünder waren, weil wir keine Juden aus Abrahams Stamm waren. Jetzt sind wir durch das Blut des Christus nahe geworden. Jetzt können wir dazu. Jetzt sind wir eingepfropft in den edlen Ölbaum, in den Stammbaum Abrahams, in den Stammbaum Jesu Christi. Jetzt können wir dazu. 1. Petrus 2,24. Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und er bezieht sich hier auf Jesaja 53,4, wo geschrieben steht, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Da müssen wir einhaken. Tatsache oder nicht? Da geht es dann so weit, dass man sagt, ja, aber ich habe ja noch dieses und jenes Leiden und ist ja noch nicht weg. Dann geht's los. Was ist jetzt die höhere Tatsache? Da müssen wir uns entscheiden. Das, was Gott sagt, dass Jesus unsere Leiden getragen hat, Krankheiten und Schwachheiten und so weiter. Oder ich habe es aber noch, die Leiden. Ich spüre es ja, ich sehe es ja. Der Arzt hat ja gesagt, er hat ja ein Blutbild gemacht und hat es festgestellt sozusagen. Was glauben wir? Auf welche Tatsache stellen wir uns dann? Da wird es dann ein bisschen enger, oder? Wenn es so uns so direkt betrifft. Also wir müssen uns der Tatsache des Wortes bewusst werden, darüber nachdenken, in unser Herz aufnehmen, dass Jesus tatsächlich unsere Leiden, Schmerzen, Gebrechen, Krankheiten an seinem Leib getragen hat und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und wenn das durchdringt, wenn wir dieses Wort aufnehmen und das Raum bekommt in unseren Herzen, dann werden die Heilungen auch geschehen. Solange wir bloß Information haben und die Information im Kopf mittragen, wird nicht recht viel geschehen. Hier hängt das große Problem. Bei Christen, wir wissen es ja, aber wir müssen da tiefer gehen in der ganzen Sache, damit sich die Kraft, die in diesem Wort drin steckt, und da steckt die Kraft zur Heilung drin, sich dann auch freisetzt. Aber ich kann dir sagen, es ist eine umkämpfte Sache. Von Armut zum Reichtum, das ist jetzt das Nächste, wo auch es oft einmal dann eng wird, was glaube ich und was sagt das Wort oder was sagt der Kontoauszug, was sagt die Geldbörse. Die Aussage der Bibel ist 2. Korinther 8, 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. So, Information, und dann sagst du, ja, wäre ja schön. Wenn du aber meditierst, drüber nachdenkst, hineinbohrst und diesen Geist, der in diesem Wort drinsteckt, damit zum Sprudeln bringst, wird deine Armut verschwinden und sein Segen wird dich erreichen und du wirst wohlhabend sein. Und der Verstand sagt, ja, wie soll das denn gehen? Dann musst du sagen, Verstand, du bist jetzt einmal außen vor, du hast nichts zu melden. Gott sagt es, ich glaube es und deshalb wird es auch so geschehen. Der Segen des Herrn macht reich, steht immer in den Sprüchen, und eigene Mühe ist dafür nicht notwendig. Ja, so ist es. Die Männer Gottes waren nicht arme Schlucker, wenn du das einmal anschaust, wenn du die Bibel wirklich liest. Denn wir sind Erben des Segens Abrahams. Und der Paulus sagt an die Philipper, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. So, jetzt kann man vielleicht sagen, das ist eine kleine Einschränkung. Und das ist auch richtig so. Er wird alles, was wir bedürfen, erfüllen. Gott wird nicht so viel Zeug dir anvertrauen, so viel Reichtum, das dich wieder von ihm wegbringt. Sondern du wirst alle Zeit in allem Genüge haben. Nach seinem Reichtum wird er das erfüllen in Herrlichkeit. Und das ist ganz gut so, weil wenn dir Gott jetzt gleich einen riesen Batzen Geld zum Beispiel gibt und es läuft blöd, dann gibt es irgendwie eine neue Währung, peng, dein Geld ist weg. Wenn aber Gott dir bloß so viel gibt, wie du brauchst, und den Rest hält er für dich zurück, das lagert er im Himmel ein, dann kommt die Währungsreform, ist nicht viel weg, weil du hast ja nur so viel, was du brauchst. Aber im Himmel konnte es nicht gestohlen werden. Und dann kann Gott wieder ausgießen und dir wird es dann genau wieder so gehen, dass du immer hast, was du brauchst. So kannst du das einmal sehen, oder? Und überhaupt sagt der Paulus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Epheser 1, 3. Und das ist eine gute Aussage. Es ist alles im Himmel, in der geistlichen Welt, parat. Aber die Verheißungen, das war's, alle Verheißungen sind ein Ja und ein Amen in Christus Jesus. Er hat uns Verheißungen gegeben, wir glauben sie und es bringt es in Existenz. So rum läuft es im Glaubensleben. Nicht bloß den Fluch des Gesetzes, wie der Galater 3,13 sagt, sondern überhaupt. Fluch, weil es gibt auf der Erde verschiedene Flüche. Es gibt auch Leute, die andere, vor allem die Christen, versuchen zu verfluchen, ja, sie zu zerstören mit ihren Zaubereien und Zeug. Aber hier sagt uns die Schrift, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also wenn du merkst oder meinst, es ist irgendwie ein Fluch, der dich immer wieder trifft, dann brauchst du diesen Vers. Dann musst du diesen Vers nehmen, darüber nachdenken, meditieren, die Salbung, die drinsteckt, rausnehmen und damit den Fluch von dir abwenden und eigentlich längst um auf Jesus. Als er am Kreuz hing, hat ihn der Fluch getroffen. Und auch der Fluch, der vielleicht dich dein Leben lang schon pisagt, den lenkst du ab auf das Kreuz, weil du im Glauben hinschaust auf das Erlösungswerk und es trifft Jesus. Ihn hat alles getroffen. Ja, da gibt es nichts, was er nicht getroffen hat. Die ganze Sünde, die ganze Strafe, jeglicher Fluch, jede Krankheit, jedes Gebrechen, jede Armut, hing dort, das Stückchen Fleisch, nichts mehr habend, auch nicht den Lendenschutz, nichts mehr. Das Einzige, was er noch hatte, war die Dornenkrone und die war nicht angenehm, oder? Alles hat ihn getroffen, weil er getauscht hat mit uns, weil er zur Sünde wurde, weil er als Opfer gegeben wurde. Ja, nicht, weil er jetzt der Bösewicht war, sondern weil er das Opfer war. Ja, so könnte man jetzt die Bibel da, das Neue Testament durchgehen. Da hat man stundenlange Aufgabe. Vielleicht noch kurz, das kennen wir zwar, aber es ist immer gut, daran erinnert zu werden. Epheser 3,12. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Ja, wir können hinzutreten mit Freimütigkeit zum Gnadenthron, sagt uns auch Hebräer 4,16. Um dort zu beten, zu bitten, Barmherzigkeit zu empfangen, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Vielleicht ganz sinnvoll, bevor du anfängst zu beten, dass du erst einmal diese Verse nimmst, darüber nachdenkst, durch diese Verse Glauben in deinem Herzen emporziehst, die Salbung, die in diesen Versen drinsteht, anzapfst und dann erst deine Bittgebete machst. Du wirst sehen, dein Glaubenslevel ist ganz weiter oben und du wirst viel mehr Gebetserhörungen bekommen. Okay, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Römer 10,9. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Welch große Gnade. Wie einfach hat Gott es uns doch gemacht, oder? Jesus mit unserem Mund als Herrn bekennen, ist doch kein Problem, oder? Wenn man sagt, wenn wir es glauben. Gut, der was nicht glaubt, dann ist vielleicht bloß ein Lippenbekenntnis. Aber es gehört zusammen. Im Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt. 1. Johannes 2,23 sagt uns, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Oder im Vers 15, Kapitel 4, Vers 15, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Also geht um das Bekennen, zu Jesus bekennen, ihn bekennen als Herrn, als Erlöser, als seinen König und so weiter, das gibt dir diese Errettung, das gibt dir das ewige Leben und das ist doch eine großartige Sache. Gut, vielleicht ist noch eine Sache schon auch ziemlich wichtig, Kolosser 2,15 zum Beispiel. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ja, der Satan und all seine Mächte und Gewalten sind durch Jesus völlig entwaffnet und zur Schau gestellt, öffentlich an den Pranger gestellt, sagt eine andere Übersetzung, blamiert, besiegt, vernichtet. Also Aussage, das ist eine Tatsache. Ja, und die Tatsache, wenn du als Tatsache lernst zu sehen, anzunehmen, zu sprechen, zu proklamieren, dann wird es auch in deinem natürlichen Bereich eine Tatsache. Dann werden finstere Gestalten, die dir vielleicht das Leben vermiesen wollen, von dir weichen, zurückweichen, weil das Wort Gottes die Kraft dazu hat. Das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, sagt Jesus eindeutig. Das Wort Gottes hat die Fähigkeit, das auszuführen, was es sagt, weil der Geist Gottes eben diesen Buchstaben Leben eingehaucht hat. Deshalb ist es nicht bloß ein Informationsbuch, sondern ein Tatsachenbericht ist es. Aber wie gesagt, wir müssen uns entscheiden, das Wort zu glauben und den Geist, der dahinter steckt, herauszuholen, durch Glauben anzubohren, dass diese Kraft sprudelt. Okay, da höre ich jetzt auf. Jetzt schauen wir mal, ihr seid noch alle da. Ich hoffe, die Übertragung hat gut geklappt. Jetzt machen wir auch gleich Lobpreis und schauen wir, wie das funktioniert.